Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch. Du bist dabei. Du bist dabei am Taufsonntag. Wie wunderbar, wie schön, wie cool. Ich freue mich. Für mich sind Taufsonntage wie kleine Ostern. Ich liebe Taufen. Ich finde es fantastisch. Warum sind wir heute hier? Warum Taufe? Die Frage, die wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen, weil irgendwas ist passiert mit diesem Kerl. Irgendwas ist passiert mit Finlay, sodass er sagt, ich steige vor vielen Leuten in eine Badewanne mit okay warmem Wasser. Es ist nicht super kalt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, Dampfbad. Und dann lasse ich mich in weißen Kleidern untertauchen und wieder hoch und dann tropfle ich hier nass einmal durch die Menge. Was bewegt einen jungen Mann dazu, vor vielen Leuten baden zu gehen? Warum? Etwas ist in ihm passiert, das ihn bewegt, diesen Schritt zu tun. Und wir wollen uns anschauen, heute Morgen, was passiert da? Ihr werdet vielleicht nachher sehen, wie kurz das, wie schnell das alles geht. Da geht's rein und da geht's raus, aber was passiert in diesem Moment? Und bevor wir starten in den Text, bevor wir starten, möchte ich noch beten. Und wenn es dir möglich ist, steh gerne auf zur Ehre unseres Gottes. Weil Heinz hat schon gesagt, Gott ist anwesend. Und so wollen wir diesen Gottesdienst begehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für das, was du getan hast in Finlays Leben. Ich danke dir für deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Stärke. Und ich danke dir für dein Wirken von Anbeginn der Zeit, als du Meer und Land getrennt hast, bis jetzt und drüber hinaus, bis ans Ende der Zeit, Jesus. Ich danke dir, dass du drüber stehst, über allem. Jesus, so lege ich dir diesen Gottesdienst hin, sei du bei uns. Segne du uns, sprich du zu uns, Jesus. Amen. Die Frage heute Morgen ist, was passiert bei der Taufe? Und meine Frage ist, wie mache ich euch einen innerlichen Zustand, eine innerliche Veränderung sichtbar? Und es gibt Menschen, wenn bei denen was Neues anfängt, dann schneiden sie sich die Haare. Frauen machen das ab und dann, dass wenn sie sagen, boah, jetzt sind meine Kinder aus dem Haus, jetzt kriege ich eine richtig pfiffige Frisur. Oder ich mache das, wenn ich in die Elternzeit gehe, dann rasiere ich mir meine Haare ab. Wunderschön. Eine innerliche Veränderung, ein innerlicher Durchbruch und ich zeige es an meiner Frisur. Das mache nicht nur ich so, das machen auch die Punks so. Alle sollen sehen, ich bin ein Punk. Ich trage Irokesenschnitt, ich bin unabhängig, ich bin gegen Dinge, ich bin für bestimmte Dinge, ich gehöre zu den Punks. Eine innerliche Einstellung kommt nach außen bei der Frisur. Das machen nicht nur die Punks so, es machen auch die Mönche im Mittelalter so, dass sie sich sagen, ich schneide mir eine Tonsur, ich schneide mir hier oben, rasiere ich mir den Kopf kahl, ich bin Mönch. Ich bin da für eine Bindung nach oben. Keine Haare stehen zwischen meinem Schädel und Gott. Buße, Hingabe. Ich habe versucht herauszufinden, was in den 80ern passiert ist, was für eine innerliche Haltung da nach außen getreten ist. Ich kam zum Schluss, das wissen nur die, die dabei waren. Mir ist es ein Rätsel, aber es gibt Anzeichen für innerliche Prozesse. Menschen kleben sich mit Sekundenkleber auf die Straße fest, weil sie innerlich einen Prozess hatten und glauben und sagen, ich muss mich festkleben. innerlich ist was, ich mache eine Tat, ich klebe mich fest. Andere tragen ein bestimmtes Outfit. Sie setzen ein Zeichen. Egal ob mit Frisur, mit Sekundenkleber, mit Mode, mit Taten. Und ich glaube, Finlay ist froh und auch ich bin froh, dass wir heute taufen und nicht der Heinz dem Finlay die Haare schneidet. Denn wir wissen nicht, wie gut Heinz es wirklich kann. Finlay, er möchte heute ein Zeichen setzen. Er glaubt, er bekennt, er dreht um, er folgt nach. Er glaubt an Jesus, er will zu ihm gehören. Er justiert sein Ziel auf Gott. Er tut Buße, er schaut nicht da hinein, zu Gott hin und läuft Jesus hinterher. Und er setzt ein Zeichen in mehrere Dimensionen. Er macht es einmal hier vor uns, für uns sichtbar, aber er macht es auch in die unsichtbare Welt deutlich. Wir glauben, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die mit unserer überlappt. Dass da was passiert geistlich. Und in beide Dimensionen bekennt Finlay, ich gehöre zum Team Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin einer von denen. Ich folge ihm nach. Das ist das Zeichen von heute. Das macht Finlay heute. Als die Pharisäer, die Bibelspezialisten und Religionsaufpasser der Zeit Jesu, die waren unzufrieden mit dem. Jesus hat was gemacht und sie haben gesagt, Jesus, gib uns doch ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, so wie die Taufe ungefähr. Auf welcher Seite stehst du? Bist du bei den Guten? Bist du bei den Schlechten? Bist du einer von Satans Leuten? Einer, der mit Dämonen befreundet ist? Oder gehörst du zu Gott? Auf welcher Seite dieser unsichtbaren Welt stehst du? Und Jesus flippt ein bisschen aus. Er sagt, seid ihr eigentlich komplett wahnsinnig? Was? Seid ihr komplett durch? Ihr bekommt kein Zeichen. Ihr bekommt kein Zeichen außer einem. Und wir stapeln heute 4 Schichten von Zeichen übereinander. Wir starten mit Finlay. Gegenwart. Finlays Leben, ein Zeichen. Und wir hören später von Finlay, was das bedeutet. Ein Zeichen, was er tut. Dann, 2. Schicht, drunter. Die Taufe, auch ein Zeichen, nach Römer 6. Dann die Auferstehung Jesu, Ostern, auch ein Zeichen. Und dann die 4. Schicht ganz unten, die älteste, die Geschichte eines Mannes. Ich möchte euch heute das, was hier in diesem Taufbecken passiert, in diesen wenigen Sekunden, anhand einer Geschichte näher bringen, die das verdeutlicht. Und all diese Schichten, sie sind unterschiedlich, sie sind nicht in allem deckungsgleich, aber sie haben einen Grundtenor. Tod und Auferstehung. Es ist Tod und Auferstehung. Wenn ihr nichts mitnehmt aus dieser Predigt, aus diesem Gottesdienst, wenn ihr denkt, alles hat mich verwirrt, aber eine Sache, was heute passiert, ist Tod und Auferstehung. Was ist passiert bei diesem Mann? Gott hat ein Ziel mit einem Mann. Gott hat einen Wunsch für einen Mann. Und er spricht zu diesem Mann und sagt, geh, mach, tu. Und dieser Mann, er ist nicht glücklich drüber. Gott sagt, geh nach rechts. Dieser Mann geht nach links. Er will seine eigenen Wege gehen. Er macht sein eigenes Ding. Er macht das genaue Gegenteil. Bis er in einer Sackgasse landet und es geht nicht weit. Und er sagt einfach, jetzt bin ich in dieser Sackgasse, ich will einfach sterben. Es ist mir egal, was passiert, ich will einfach sterben. Ich kann nicht weiter, ich möchte nicht weiter. Am besten sterbe ich. Aber er stirbt nicht, sondern kommt in Begegnung mit Gott und betet. Und er bekommt ein neues Leben geschenkt. Die Geschichte, um die es geht, die wir heute gemeinsam entdecken, ist die von Jona. Und vielleicht denkt ihr, oh, Jona, Kinderstunde, stimmt, das mit dem Wal, oh, voll süß. Der war da im Wal, wird ausgespuckt und so, schön am Strand. Ich habe mich in den letzten Wochen und bin noch mittendrin, mich in den Jona zu vertiefen und ich erkenne langsam, was für eine Tiefe dieses Buch hat. Es ist nicht sehr breit, es ist nicht sehr viel. Wenn ihr es in der Bibel sucht, wer es schnell schafft, ich muss immer blättern, bis ich ihn finde, es sind nur 1,5 Seiten. Auf jeden Fall, dieser Jona, der wird geschickt von Gott. Und da steht in Jona 1, der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf, sagt Gott. Doch Jona machte, könnt auf die nächste Folie sonst auch. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffa, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Gott sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir, Jona. Ich möchte gemeinsam was mit dir machen. Ich habe was, das ich sagen möchte, und ich möchte es mit dir machen. Lass uns gemeinsam eine Sache vorantreiben. Das ist Gottes Ziel. Und Gott und Jona, die haben eine interessante Vorgeschichte. Jona ist nicht unbedingt der mustergültigste Geselle. Auch nicht der leichteste Kerl. Wer sich ein bisschen mit seinem Charakter später auseinandersetzt, der merkt, das ist nicht ganz leicht. Was tut Jona? Er hört das und er flieht in die exakt entgegengesetzte Richtung. Statt nach Ninive geht er exakt in die entgegengesetzte Richtung. Er will nach Tarsis. Anstatt in die Hauptstadt der Assyrer, der Feinde Israels, die später auch Israel zum Teil einnehmen, statt dahin zu laufen, läuft er weg. Und wir sind manchmal ein bisschen überheblich und denken so, ach komm, mach doch. Wenn Gott schon sagt, vertrau ihm doch. Es ist wie einem Israeli zu sagen, geh nach Teheran. Ich möchte, dass du mit den Leuten sprichst, dass sie zu mir kommen können. Es ist der Feind Israels. Und ich verstehe Jona. Gott möchte einen Weg mit ihm gehen, so war es gedacht. Und er möchte den Weg mit uns als Menschen gehen, so war es gedacht. Gott erschuf den Menschen gemeinsam, um gemeinsam mit ihm zu gestalten. Um gemeinsam mit ihm den Weg zu gehen, um gemeinsam mit ihm die Erde zu prägen. Das ist sein Anliegen bis heute. Gott will Gemeinschaft. Er will gemeinsam vorangehen. Ich habe was für dich. Ich habe Interesse an Gemeinschaft, sagt Gott. Komm, lass uns das gemeinsam machen. Und wir sagen, wir Menschen grundsätzlich, jeder von uns, ich weiß es aber besser. Ich weiß besser, wie ich mit meinem Geld umgehe. Ich weiß besser, wie ich mit meinem Klassenkameraden spreche. Ich weiß besser, wie ich meine Zeit einsetze. Ich weiß besser, wie ich ein Leben führe. Wie ich meine Ehe führe. Ich weiß besser, was dran ist für unsere Gemeinde. Ich weiß besser, wie ich mit meinem Freund rede, der sich unmöglich aufführt. Ich weiß besser, wie ich mit der alten Frau umgehe, die sich an der Kasse vor mich gedrängelt hat. Mir noch mit ihrem Einkaufswagen einen mitgegeben hat. Ich weiß das besser. Wer kennt das in seinem Leben, dass er sagt, Gott, ich weiß eigentlich, was du möchtest, aber eigentlich weiß ich es auch besser. Ich glaube, es funktioniert nicht. Und der Mensch hat dieses Problem seit Adam und Eva. Seit den ersten Menschen ist das genau Thema. Ich weiß besser, was gut und was schlecht ist. Lass mich, Gott. Ich will weg. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott die einzige Lichtquelle in einem Raum ist, machen ja alles zu, es gibt eine Lichtquelle. und wir sagen, Gott, weg. Mit was bleiben wir zurück? Mit Dunkelheit. Jona will weg vom Angesicht Gottes. Und Gott zieht sich zurück. Er gibt ihm einen kleinen Vorgeschmack von dem, was es bedeutet, getrennt von Gott zu sein. Und der Sturm kommt. Damals stand das Meer und der Sturm und die Seemonster für den Tod, für die Dunkelheit, für die Wüste, für das Chaos. Und Jona, er kriegt den Geschmack von dem, was Gott zurückhält. Gott hält zurück, er füllt einen Raum aus und auf einmal füllt er nicht mehr aus und Jona kriegt mit, was es bedeutet. Wir schauen uns nachher ein Gebet an von Jona, wo das rauskommt. Davor lässt Jona sich über Bord werfen. Allein die Verse davor, wie er mit den anderen Seeleuten kommuniziert, da sind Dynamiken drin, die sind mega, wer Zeit hat, wer Lust hat, investiert euch da rein, aber das ist nicht der Fokus. Jona gibt sich dem Tod hin. Je nachdem, wie man will, wie man das lesen will, ist es entweder unfassbar selbstlos, dass er sagt, oh, damit die anderen nicht sterben, gebe ich mich hin, ich sterbe. Oder sehr feige, weil er lieber stirbt, anstatt nach Ninive zu gehen. Jona erkennt aber, dass der Tod unumgänglich ist, wenn sein Ziel ist, weg von Gott zu sein. Jona erkennt, wenn ich weg von Gott will, weg von seinem Angesicht, dann bleibt mir der Tod. Und er spricht zu den Seeleuten, er will weg vom Angesicht, er spricht zu den Seeleuten, mein Gott, sie fragen ihn, welcher Gott betest du an? Und er sagt, mein Gott hat das Meer und das Land gemacht. Vielleicht ist ihm währenddessen die Ironie aufgefallen. Er will weg vom Angesicht und doch umgibt die Schöpfung ihn. Gott ist mächtig und um mich herum. Er hat alles gemacht. Ich ergebe mich. Ob er wusste, dass Gott ihn auffängt, wenn er vom Schiff gestoßen wird? Ich glaube es nicht. Und ein Wal, ein Fisch oder Seemonster, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, verschlingt Jona. Der Tod war eigentlich besiegelt. Und während er in diesem Fisch ist, betet er. Und das lesen wir jetzt. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, und jetzt kommt ein wunderschönes Gebet. Und er sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich und alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Ich dachte, ich bin weg vom Angesicht Gottes. So tief unten hat er sich gefühlt. So tief unten, voll im Tod. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Und das ist der Teil, den alle Menschen durchmachen werden. Am Ende übernimmt der Tod. Bei uns Christen stimmt das für unseren Körper. Am Ende im Totenreich. Am Ende des Weges folgt der Tod. Und das ist entweder ein endgültiger oder einer mit einem Doppelpunkt, wo es danach nochmal weitergeht. Wir kommen zu den Schichten. Schicht Jesus. Schicht Jona hatten wir, Schicht Jesus. Auch er gab sich hin und starb. Er war der Einzige, der nicht musste. Der Einzige, der ohne das ausgekommen wäre. Ja, er gab sich hin. Er ist der Einzige, der diesen Weg gelaufen ist bis zum Ende. Ins tiefste Totenreich, in die Tiefe, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab ihn. Jona ließ sich über Bord werfen, vielleicht damit die Seeleute gerettet werden. Jesus ließ sich kreuzigen, wurde Knecht, nahm den Tod auf sich, um uns zu retten. Wie als würde Jesus mit uns auf diesem Boot sitzen und er weiß, entweder sterben hier alle oder ich. Ich frage mich manchmal, ob Jesus andere Chancen gehabt hätte. Ob er nicht kämpfen hätte können gegen den Tod, anstatt sich von ihm verschlingen zu lassen. Er ließ sich verzehren bis in die Tiefe. Er war Gott gleich, heißt es in Philippa, er war Gott gleich und er hat es nicht festgehalten. Er hat nicht festgehalten daran, dass er Gott war und wurde Knecht bis in den Tod. Das Eintauchen bei der Taufe, zweite Schicht, die Taufe. Das Eintauchen, es ist Hingeben, es ist Sterben. Mein Leben liegt nicht mehr in meiner Hand. Das sagt Finde heute. Ich hoffe, es ist ihm bewusst. Das ist eine starke Aussage. Mein Leben liegt nicht mehr in meiner Hand. In Römer 6 schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind mit ihm begraben worden. Taufe heißt Leben aufgeben. Taufe heißt Leben Gott hinlegen. Taufe heißt annehmen. Ich gehe unter in dem Meer. Der Seetang umschließt mich. Nicht mehr ich, sondern nur Gott. Stellt euch vor, Finlay würde nur untertauchen nachher und nicht mehr wieder auftauchen. Es wäre der Tod. Wäre sein Tod. Aber Finlay hat nicht nur erkannt, ich gebe mein Leben ab. Er hat nicht nur erkannt, rein, sondern auch wieder raus. Ohne Jesus, ohne Gottes Gegenwart. Weg von seinem Angesicht ist das Einzige, was bleibt, der Tod. Die Dunkelheit, das Meer. Aber Jona macht wie eine kleine Tür auf. Hier in Fett gedruckt, da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Ich dachte, dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Tür geht auf. Ein Spalt. Ich werde den heiligen Tempel wiedersehen können. Und er betet weiter. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Das Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab. Die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Und jetzt, doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und mein Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da ist Leben drin. Da ist Power drin. Gott zieht ihn heraus. Heinz wird dich nachher rausziehen. Und ich finde, wünsch dir, genieß diesen Augenblick. Genieß das Untertauchen. Nimm dir Zeit, versuch's und auch das Rausziehen. Es ist ein wunderschönes Gefühl. Gott zieht dich heraus. Es bleibt nicht beim Tod. Du bleibst nicht im Fisch. Bei Jona, es passiert wie eine Umkehr. Vielleicht nicht das volle Eingestehen von Fehlern, so wie wir uns das manchmal wünschen. Aber es reicht, dass Gott sagt, es bleibt nicht beim Tod, du hast noch eine Chance. Du kommst wieder ans Land. Los geht's, ich nehme dich beim Wort. Im Hebräischen passiert was Spannendes. Der Schreiber benutzt einmal die männliche Version von Fisch, als Jona gefressen wird. Und dann switcht es zu Mama-Fisch, quasi weiblicher Fisch. Bei uns im Deutschen ist Fisch, Fisch. Im Hebräischen ist es männlicher Fisch, frisst, weiblicher Fisch, spuckt aus. Es gibt Theologen, die sagen, jetzt ist ein Mensch im Bauch. Es ist wie eine Geburt. Wie ein Embryo, der hinausgelassen wird. Der weibliche Fisch bringt Jona heraus. Es passiert eine Neugeburt. Es passiert eine Auferstehung. Eine Wiedergeburt. Beim Rausziehen. Beim Ausspucken. Weil Jesus aufersteht. Weil nun Christus durch die unvergängliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was eine Zusage! Was eine Zusage, es endet nicht im Tod. Auch wenn ich viel heute über den Tod gesprochen habe, es endet nicht da. Es ist die Auferstehung. Wiedergeburt. Neugeboren werden. Das ist das, was neu ist an Finlay. Er führt jetzt ein neues Leben. Es ist ein innerlicher Prozess, der schon in ihm stattgefunden hat. Und diese Taufe, sie ist ein Zeichen. Sie ist ein Zeichen dafür, dass er sagt, ich will ein neues Leben leben. Jona geht vom Strand los, macht das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er predigt die kürzeste Predigt ever. Und er sagt nur, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Und es hat riesige Auswirkungen. Die ganze Stadt bekehrt sich. Und Jona hat danach Probleme. Es ist nicht alles super schön. Er struggelt mit Gott. Er hat Probleme mit Gott. Er fightet mit ihm. Er diskutiert mit ihm. Finlay, ich würde dir gerne sagen, ab jetzt ist alles nur noch super. Ab der Taufe ist alles nur noch Honigschlecken. Aber ich glaube, das weißt du schon, dass es nicht so ist. Es ist nicht alles super, aber es ist mit Gott super. Am Ende wartet die Auferstehung, am Ende von allem wartet das Leben. Und das Leben, das jetzt kommt, ich bete, dass du den Satz, den Jona sagt, selber sagen kannst, wenn da steht, ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Finlay, ich bete, dass das ein Motto deines Lebens wird. Danken, Opfer bringen, Versprechen halten und Hilfe vom Herrn erwarten. Und ich möchte beten mit uns. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns annimmst. Ich danke dir, dass du uns befreist aus dem Tod heraus, dass du uns eine Möglichkeit gibst, mit dir aufzuerstehen, dass du Leben für uns hast, pures Leben. Und ich danke dir für den Finlay und dass er die Entscheidung getroffen hat, das anzunehmen. Das Angebot, das du machst, das kostenlose Angebot, das du hast, weil du am Kreuz gestorben bist. Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast in seinem Leben und in dem Leben von uns allen. Ich danke dir für das Licht. Ich danke dir für die Ordnung. Ich danke dir für die Ruhe im Sturm. Jesus, leg dir diesen Mann hin und die Taufe jetzt. Amen.